Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem dritten Donnerstagskonzert unter der Leitung unseres Ehrendirigenten Albert Bolten. Wir freuen uns sehr, dass er wieder einmal am Pult unseres Orchesters steht und einem Stargeiger, der ja auch schon des Öfteren in Salzburg zu Gast war, Frank-Peter Zimmermann. Ein Programm gibt es diesmal, welches voll und ganz Robert Schumann gewidmet ist. Robert Schumann, der einmal geschrieben hat, Licht senden in die Tiefen des menschlichen Herzens, das ist des Künstlers Beruf. Das hat er, Romantiker durch und durch, glaube ich, sehr, sehr gut gekonnt. Wobei das Licht mitunter auch sozusagen die Abgründe, die Tiefen des menschlichen Herzens erhellt oder beleuchtet, besser gesagt, was wir in diesem Konzert bemerken werden. Das Programm beginnt allerdings mit einer Art Revolutionsouvertüre. Hermann und Dorothea, das ist ein Versepos von Johann Wolfgang von Goethe, entstanden 1796-97. Das war lange Zeit deutsche Bildungslektüre sozusagen. Und worum geht es in diesem Epos? Es geht eigentlich um sehr aktuelle Dinge. Da flüchten Menschen vor den Truppen der Französischen Revolution damals nach Deutschland. Es sind Elsässer und die besiedeln ein Flüchtlingslager. Und der Sohn eines Wirts, welcher sich um die Verköstigung dieser Flüchtlinge kümmert, der lernt dort die Liebe seines Lebens kennen, eben Dorothea. Und das ist gar nicht so einfach, sie zu seiner Frau zu machen, weil die Eltern Widerstände entwickeln, sagen, das ist so ein armes Flüchtlingskind. Naja, das kommt uns alles recht bekannt vor. Robert Schumann hat dieses Epos mit Sicherheit gelesen. Ob er beschlossen hat, eine Oper zu diesem Stoff zu machen, wissen wir nicht. Es wäre denkbar. Die Ouvertüre wirkt manchmal wie eine Ouvertüre, auf die halt dann leider doch keine Oper folgt. Entstanden ist sie 1852 in Düsseldorf in den ersten sehr glücklichen Jahren, die Clara und Robert Schumann dort verbracht haben. Die Uraufführung fand aber erst postum, circa ein Jahr nach dem Tod des Komponisten in der Nervenheilanstalt, im Leipziger Gewandhaus im Jahr 1857 statt. Seit damals gehört das Stück nicht gerade zu den meistgespielten Werken von Schumann, taucht aber immer wieder in Konzertprogrammen auf. Das Hauptthema, das werden Sie alle kennen, das ist nämlich eigentlich die Marseillaise. Aus dem Material, aus der Motivik der Marseillaise, also der französischen National- und Revolutionshymne, wird bereits am Beginn ein Hauptthema entwickelt, dem das Hermann-Thema in H-Moll gegenübersteht, und H-Moll wird in diesem ganzen Programm diesmal eine Rolle spielen. Mit Paukenschlägen hinter der Szene kommt es dann zu einem regelrechten Abspielen dieser Hymne, natürlich ein wenig verwandelt von Schumann, und das Ende ist ein sehr strahlendes und positives. Schließlich werden die beiden Hermann und Dorothea ja auch bei Goethe am Ende dann doch noch ein glückliches Paar. Nun aber zum zweiten Werk des Konzerts, zum Violinkonzert in D-Moll. Und dieses Werk wurde zunächst einmal, man kann sagen, unterschlagen. Robert Schumann hat es in seinen letzten Lebensmonaten, in denen er noch nicht in der Nervenheilanstalt war, komponiert. Und es war praktisch fertig. Es gab natürlich nur einen Autografen, aber einen Partiturautografen. Und Clara und Josef Joachim, der Freund und große Geiger, haben das Stück gefunden, haben es durchgespielt und sind zur Anschauung gelangt. Es handelt sich dabei um das Stück eines Schwerkranken, eines bereits dem Wahnsinn nahen Menschen, ein letzten Endes nicht wirklich fertiges Stück, ein Stück voller Fehler, wie sie meinten, und sie haben es in die Schublade gelegt und bestimmt, es dürfe erst 100 Jahre nach dem Tod Robert Schumanns uraufgeführt werden, wenn überhaupt. Es blieb nicht immer in dieser Schublade, es landete später in der Preußischen Nationalbibliothek. Man wusste um die Existenz dieses Konzerts Bescheid, aber alle Leute, die auch nach Joachim, der ja noch lange gelebt hat, bis ins 20. Jahrhundert hinein, die das begutachtet haben, haben sich seiner Meinung angeschlossen. Und so blieb es zwar bekannt, aber auch sehr, sehr unbekannt. Ja, und dann kam es in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu einer interessanten und ziemlich skurrilen Entwicklung, teilweise skurril, teilweise auch fast ein wenig pervers. Denn Josef Joachim hatte zwei Großnichten, die waren Geigerinnen und sehr ehrgeizig und außerdem hatten sie es auch mit dem Spiritismus oder haben sie diesen verwendet aus Public Relations Gründen. Jedenfalls haben sie hinausposaunt, dass der alte Onkel Joachim, der zu der Zeit schon tot war, ihnen gesagt habe, sie sollten dieses Konzert unbedingt spielen. Naja, dazu kam es zunächst einmal nicht, allerdings hat sich der Verlag Schott einmal darum gekümmert und hat eine Kopie des Autographen an niemand Geringeren als Yehudi Menuhin in New York geschickt. Der hat sich begeistert geäußert und hat gesagt, das ist unglaublich, das ist ein Meisterwerk, das ist unfassbar modern für diese Zeit, in der es entstanden ist und das möchte er unbedingt uraufführen. Damit hat er eine Fährte gelegt, er hat es später dann auch gespielt, aber uraufgeführt hat er es nicht, das durfte er nämlich nicht wirklich, denn in Deutschland regierte ja bereits der Nationalsozialismus. Die NS-Musikverwaltung war auf der Suche nach einem Ersatz für das Konzert von Felix Mendelssohn Bartholdy, welches nicht mehr gespielt werden durfte, weil der Komponist bekanntlich jüdischer Abstammung war. Und da kam man auf dieses Schumann-Konzert zurück und hat dann eine große Korrespondenz begonnen, unter anderem mit diesen Großnichten von Joachim, unter anderem aber auch mit Eugenie Schumann, das war eine noch lebende, uralte Tochter von Clara und Robert in der Schweiz. Und die hat man angeschrieben, sie möge doch als sozusagen die letzte wirkliche Rechtsträgerin dieses Werk freigeben. Sie hat dann zurückgeschrieben, nein, man soll doch bitte das Konzert von Mendelssohn spielen, welcher ja der beste Freund ihres Vaters gewesen ist. Jetzt wird's ein wenig pervers, denn man hat ihr zurückgeschrieben, sie soll sich keine Sorgen machen. Die Musik von Mendelssohn wird selbstverständlich nach dem Endsieg wieder installiert werden. Also sozusagen, nachdem alle Juden weg sind, wird Mendelssohn zum Ehrenarier ernannt. Unglaublich. Die alte Dame ließ sich dann breitschlagen und so kam es tatsächlich zu einer Uraufführung, mehr als 80 Jahre nach der Komposition, am 26. November 1937 in der Deutschen Staatsoper Berlin in einem Kraft-durch-Freude-Konzert, einem Festkonzert für die deutsche Musik unter der Anwesenheit von Propagandaminister Josef Goebbels und es spielte das Orchester der Staatsoper, es dirigierte Karl Böhm und es spielte der damalige Vorzeigegeiger des Regimes, da muss man ein wenig aufpassen, denn er selbst war eher kein Nazi, nämlich Georg Kuhlenkampf. Das war, wertfrei betrachtet, sicherlich die Geburtsstunde dieses Stücks und zweifellos eine gute Aufführung. Ja, und wer hatte die Partitur eingerichtet, die Orchesterstimmen? Das musste ja alles erst geschehen. Es gab ja nur diesen handgeschriebenen Autographen. Das war niemand geringerer als Paul Hindemith. Dessen eigene Musik war damals schon als entartet verboten, weil ihre Ästhetik den Nazis nicht gefallen hat, auch weil der Komponist ein überzeugter Antifaschist gewesen ist. Aber Hindemith lebte noch in Deutschland. Er ist dann ein Jahr später in die Schweiz und später nach Amerika emigriert. Freiwillig, er war ja arisch und er brauchte natürlich eine Verdienstquelle und so hat er wie so manche seiner Kollegen in der inneren Emigration anonym gearbeitet für die Musik, für Robert Schumann in diesem Fall. Seine Bearbeitung war zunächst erfolgreich, wurde aber dann später in den Neuausgaben wieder mehr dem Autographen angenähert, also was wir heute hören, ist im Großen und Ganzen Schumann-Original. Der Versprecher Schubert hat seine Berechtigung gehört, allerdings schon zum nächsten Stück. In diesem D-Moll-Konzert finden wir am Anfang 53 Takte lang eine Orchester-Ouvertüre, durchaus nach klassischem Beispiel, in kräftigem, doch nicht zu schnellem Tempo. Und dann beginnt die Geige eine Chaconne zu spielen, aber eigentlich nicht im Dialog mit dem Orchester, sondern teilweise gleichzeitig mit dem Orchester, teilweise sogar ein wenig gegen das Orchester. Das haben Clara Schumann und Josef Joachim zweifellos als zu modern und gewagt und ziemlich wahnsinnig empfunden. Und das kann aber auch oder ist vielleicht sogar das Dokument einer Persönlichkeit, die sich gerade spaltet. Nach diesem kurzen Ausflug in die Psychologie kommt dann gegen Ende doch eine wunderschöne Klarinetten-Solo-Stimme und beginnt ein Duett mit der Geige, die übrigens sehr gefordert wird in diesem Konzert, obwohl es kein Virtuosenkonzert wie immer bei Schumann, sondern eine Art symphonische Tondichtung für ein Soloinstrument und Orchester. Der zweite Satz, langsam, schlicht und einfach bezeichnet. Schumann hat ganz gezielt damals nur deutsche Bezeichnungen verwendet, ist voller reiner Poesie. Hier gibt es dann einen sanften Dialog zwischen der Violine und den Celli. Der dritte Satz, lebhaft, doch nicht zu schnell, ist eine Polonaise. Die Polonaise war schon seit einem halben Jahrhundert ziemlich modern in Europa. Auch Schumann hat sie mehrmals verwendet, wenn auch nicht so prominent wie Chopin. Aber dieser Tanz hat etwas ein wenig Stampendes, ein wenig Trotziges, an sich ein wenig Pathetisches vielleicht auch. Und so hat Schumann diesen polnischen Nationaltanz dazu verwendet, um sozusagen wieder ins Licht zurückzukehren. Aus den Abgründen hat er sich ein wenig krampfhaft, aber unglaublich berührend hochgestemmt. Ja, ich bin da, ich komponiere noch, mich gibt es noch. Und damit war ja dann leider bald Schluss. Nun kommen wir zum dritten Stück und das ist eine Symphonie in D-Moll und das ist die vierte Symphonie. Eigentlich ist es aber die zweite Symphonie, die Schumann geschrieben hat, nämlich schon im Sommer 1841 in seinem sogenannten Symphoniefrühling. Später hat er sie dann, also ein Jahrzehnt später, hat er sie überarbeitet und dann als vierte Symphonie veröffentlicht und noch einmal uraufführen lassen. Und als solche ist sie eigentlich ins Konzertrepertoire eingegangen. Wir hören heute aber die Urfassung, die sich doch in einigen Dingen beträchtlich von der zweiten Fassung unterscheidet. Jetzt komme ich auf meinen Schubert-Versprecher zurück, denn Schumann hatte ja im Jahr 1838 bei einem Wien-Aufenthalt die große C-Dur von Symphonie von Franz Schubert entdeckt, hat sie ans Licht gebracht, hat sie Mendelssohn, der zweifellos der bessere Dirigent war, zur Uraufführung überlassen und war sehr, sehr beeinflusst von diesem Meisterwerk Schuberts, aber natürlich auch von seinem geliebten Beethoven. Und in seinen eigenen Symphonien hat er versucht, das zu verbinden. Also die Kraft und die Energie Beethovens mit der Wehmut, auch mit der Tiefe, mit der abgründigen, in die Seele blickenden Tiefe von Schubert. Und mit dessen unendlichen Melodien, die bei Schumann, er war ja ein anderer, doch nicht ganz so unendlich geworden sind. Das Stück hat er wie in einem Schaffensrausch geschrieben und hat es seiner geliebten Clara zum 22. Geburtstag gewidmet. Die beiden waren damals schon ein Ehepaar. Und am 16.12.1841 wurde es in Leipzig aus der Taufe gehoben und war, nun ja, bestenfalls ein durchwachsener Erfolg. Das Stück preschte etwas vor in die Zeit, allerdings muss man dazu sagen, dass auch Freund Mendelssohn damals schon ähnliche Wege gegangen ist. Eine symphonische Fantasie eigentlich, zwar in vier Sätzen dem klassischen Vorbild folgend, aber diese vier Sätze gingen und gehen in der Urfassung Attacke ineinander über. Es gibt keine Pausen zwischen den Sätzen. Wir erleben also wirklich so etwas wie eine Mischung aus einer klassischen Symphonie und einer symphonischen Tondichtung. Wir wissen nicht genau, wie weit Schumann damals schon über die Entwicklungen eines Hector Berlioz informiert war. Relativ gut, denn er war ja auch Musikkritiker und er kannte sicherlich die Symphonie Fantastique. Aber er ging hier eigentlich noch einen Schritt weiter, indem er keine Pausen zwischen den Sätzen mehr zugelassen hat. Diese erste Fassung entschwand dann in der Versenkung, also auch wieder in der Schublade, und wurde kaum jemals daraus hervorgeholt. Johannes Brahms, der große Freund der Familie Schumann, hat sich dann später allerdings sehr, sehr positiv darüber geäußert und hat sich dafür eingesetzt. Er hat gemeint, das sei eigentlich die bessere Version dieser vierten Sinfonie, weil Schumann habe sie damals noch nicht so schwer behängt wie später, womit er wahrscheinlich die Tatsache meinte, dass das Düsseldorfer Orchester wesentlich größer als das Leipziger war und dass Schumann dann später in Düsseldorf einfach die Instrumentation verstärkt hat. Energie und Weltschmerz, das könnte man als Titel auch über diese Symphonie schreiben. Sie beginnt wieder mit einer langsamen Einleitung, Andante con moto, es folgt Allegro di molto, mit Melodien, die durchaus wie in der Vorgängersymphonie, der Frühlingssymphonie, frühlingshaft wirken und einen positiven Charakter haben, aber das ändert sich immer wieder durch Moll-Einbrüche. Die Symphonie steht ja eigentlich auch in Moll, wie dieses ganze Programm heute. Und alle Sätze sind motivisch miteinander verbunden. Also wir treffen einzelne Motive, Seitenthemen aus dem ersten Satz, dann auch im zweiten Satz, auch im dritten Satz, im Trio und erst recht im Finale. Also eine Art Idee fix, wie Berlioz gesagt hat, eine fixe Idee zieht sich auch ein wenig heimlicher als im Falle Berlioz und ein wenig verborgener durch dieses Stück. Der zweite Satz beginnt, wie gesagt, pausenlos eine Romanze, eigentlich einer der großen Schlager, unter Anführungszeichen, die Schumann komponiert hat, mutet an wie eine alte deutsche Ballade. Und da gibt es etwas Interessantes dazu. Wir wissen aus Skizzen, die man mittlerweile gefunden hat, dass Schumann sehr heftig mit dem Gedanken spielte, diese Romanze, die von den Bläsern und Streichern dann vorgetragen wird, von einer Gitarre sozusagen begleiten zu lassen. Es gibt sogar einige Notenentwürfe für den Gitarrensatz. Er hat das dann wieder verworfen. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die Gitarre natürlich auch in Leipzig bei kleinerem Orchester gewisse Probleme gehabt hätte, überhaupt hörbar zu bleiben. Er hat die Gitarrenentwürfe dann durch feine Pizzicati der Streicher ersetzt. Das hat ein bisschen einen gitarrenhaften Charakter natürlich. Ich habe vorhin gesagt, altdeutsche Romanze, so mutet sie an durch ihre schöne Melodie, aber in der Form entspricht sie eigentlich einer spanischen Romanze. Diese spanischen Romanzen waren damals auch sehr populär in ganz Europa und so zeigt sich immer wieder, wie verbunden die europäische Musik eigentlich miteinander war. Ein Scherzo mit Trio folgt ebenfalls pausenlos und dann auf nach einem Largo-Zwischenspiel sozusagen das große Finale, Allegro vivace, in dem sich wie in der klassisch-romantischen Symphonie, damals ja noch allgemein üblich, alles zum Guten wendet. Insgesamt ein jugendfrisches Werk und freuen wir uns auf diese Urfassung, die ja nach wie vor ein eher seltener Gast in Konzertsälen ist. Ich wünsche Ihnen ein schönes und spannendes Konzert mit Robert Schumann. Und am Ende noch ein Zitat eines Zeitgenossen von ihm, Josef von Eichendorff, das auf Schumanns Poesie, klingende Poesie, wunderbar passt. Schläft ein Lied in allen Dingen.